Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Wir haben Kommunisten und Liberale in unserer Gesellschaft. Und noch schlimmer, wir haben Katholiken und Protestanten. Ne? Und die kriegen wir nicht unter einen Hut. Aber wir müssen miteinander bereit sein, zu versuchen, Kompromisse zu schließen, tolerant zu sein. Wir brauchen dieses Gespräch, diesen Dialog innerhalb der Gesellschaft. Aber was die Menschen wirklich umtreibt, die langzeitarbeitslos sind, ist nicht die Höhe des Bürgergeldes. Was die umtreibt, ist wie gelingt es mir, wieder Teil der Gesellschaft zu sein? Die fühlen sich exkludiert. Und Teil des Arbeitsmarktes zu sein, bedeutet eben auch Teil dieser Gesellschaft zu sein. Wir müssen erst einmal über Qualität reden. Wir müssen zunächst mal abwägen, bevor wir abwiegen.
Damit sind wir ja eigentlich jetzt praktisch schon bei einer Ihrer Hauptthesen, über die wir heute auch sprechen möchten, nämlich dass sozialer Zusammenhalt, das, was manche auch so als die Sozialromantik bezeichnen, und ökonomische Leistung aber zusammengehören und dass das beides nur zusammengedacht ein ganz harter Fakt ist.
Genau das stimmt. Ich würde eben ganz wichtig sagen, sozialer Zusammenhalt ist eben keine Sozialromantik, wie Sie es genannt haben, ist keine soziale Soße über ein wirtschaftliches Gericht, sondern sozialer Zusammenhalt ist ganz zentral dafür, dass unsere Gesellschaft gelingt. Mit dem Roman-Herzog-Institut gemeinsam haben wir ja eine Studie gerade durchgeführt, wo wir eben zeigen können für fast alle Länder auf der Welt, dass eben es eine hohe Korrelation, einen ganz engen Zusammenhang gibt zwischen sozialem Zusammenhalt und wirtschaftlicher Performance. Also wo der soziale Zusammenhalt hoch ist, ist auch die wirtschaftliche Performance gut. Wo die wirtschaftliche Performance gut ist, ist auch der soziale Zusammenhalt hoch. Also die beiden Dinge sind eng miteinander korreliert. Es ist eine Korrelation, keine Kausalität. Man weiß also nicht, was kommt zuerst. Ich glaube, beides bedingt sich einander. Aber das zu sehen und zu verstehen, wie wichtig das ist, dass sozialer Zusammenhalt eben nicht irgendetwas ist, was man sich auch noch leisten kann, sondern dass wir sozialen Zusammenhalt haben, ist aus meiner Sicht eine ganz zentrale Einsicht und, glaube ich, die müssen wir viel stärker auch in der Öffentlichkeit diskutieren.
Die Studie, die Sie mit Marius May zusammen für das Roman-Herzog-Institut verfasst haben, kommt ja erst im Oktober raus, aber für jeden gerne jetzt schon vormerken, auch zur Vorbestellung. Ich würde aber gerne noch mal nachfragen wollen an Sie zuerst. Ihre Idee, dass ökonomische Leistung und soziale Kohäsion zusammenhängen, kommt ja nicht von irgendwoher, sondern Sie haben sich ja viel damit beschäftigt, einerseits auch in die Geschichte zurückzublicken, aber auch eine aktuelle Bestandsaufnahme heute zu machen. Würden Sie uns dazu einfach noch mal ein bisschen mit Ihrer Idee geben, wieso Sie überhaupt diese beiden Begriffe miteinander in Verbindung bringen und was auch solche Begriffe wie Irenik bedeuten für Sie ganz persönlich? Was ist Ihre Motivation, genau hier hinzuschauen?
Naja, wir sind ja hier beim Ludwig-Erhard-Gipfel und ich habe eben auch nochmal auf die Anfänge der sozialen Marktwirtschaft geschaut. Und der Begriff soziale Marktwirtschaft stammt ja von Alfred Müller-Amack, einem engen Mitarbeiter auch von Ludwig Erhard. Und er hat aber nicht nur den Begriff soziale Marktwirtschaft geprägt, sondern auch den Begriff der sozialen Irenik. Und jetzt kommt der bildungsbürgerliche Teil des Vormittags, ne? Irenik vom griechischen Wort Eirene. Es geht um Versöhnung, es geht um Frieden. Und was Müller-Amack gesagt hat und was auch Erhard immer wieder deutlich gemacht hat, es wird uns nicht gelingen, die soziale Marktwirtschaft zu etablieren. Es wird uns nicht gelingen, ein Wirtschaftswunder in Gang zu setzen, wenn es uns nicht gelingt, die Gesellschaft wieder zu versöhnen. Und was Müller-Amack gesagt hat, er hat gesagt, naja, wir haben Kommunisten und Liberale in unserer Gesellschaft und noch schlimmer, wir haben Katholiken und Protestanten, ne? Und die kriegen wir nicht unter einen Hut, aber wir müssen miteinander bereit sein, zu versuchen, Kompromisse zu schließen, tolerant zu sein. Wir brauchen dieses Gespräch, diesen Dialog innerhalb der Gesellschaft und das erscheint mir persönlich eben auch ganz wichtig und das habe ich eben gelernt auch von diesen Anfängen der sozialen Marktwirtschaft, dass es eben gelingen kann, Gesellschaft auf den Weg zu bringen, die Gesellschaft zu versöhnen und damit aber auch ökonomische Stabilität und ökonomische Entwicklung anzustoßen.
Die der Versöhnung, die Idee ist eigentlich ja dann so von Ihnen initialisiert oder initiiert vielmehr an der Stelle, dass wir miteinander reden und in den Dialog miteinander gehen, dass wir Räume schaffen innerhalb unserer Gesellschaft, egal wo wir aber miteinander in Austausch gehen. Ich hätte jetzt noch zwei Punkte, wo ich gerne noch mal nachhaken wollte. Ja. Wir beobachten ja im Moment aber, dass es sowas gibt, dass viele Menschen sich viel mehr zurückziehen, also soziale Blasen, soziale Medien, man kommt nur noch, man begegnet sich nicht, man trifft sich mit Gleichgesinnten. Wie wollen Sie, dass diese Menschen sozusagen wieder integriert werden oder wo ist Ihr Pull-Effekt, dass wir die wieder auf die Bühne holen und alle miteinander reden?
Das ist die zentrale Frage und das ist natürlich auch eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich glaube, Schritt eins ist tatsächlich, dass uns klar wird, dass wir daran arbeiten müssen und dann müssen wir überlegen, wo sind die Orte. Ein Ort, den Ihnen allen einfallen würde, sind natürlich Schulen, ist das Bildungssystem, wo wir versuchen müssen, Menschen tatsächlich und junge Menschen miteinander ins Gespräch zu bekommen. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie schaffen wir das, auch die unterschiedlichen Herkünfte auch miteinander ins Gespräch zu bringen. Ich glaube, Schule ist ein ganz wesentlicher Ort. Wir dürfen aber auch nicht unterschätzen, wie wesentlich Unternehmen hier eine Rolle spielen. Unternehmen sind eben nicht nur Profitmaschinen, sondern Unternehmen sind zuerst soziale Orte. Das sind demokratische Lernorte. Und ich glaube, das stark zu machen, ist auch ganz wesentlich und das auch wertzuschätzen. Und ich glaube, viele Unternehmerinnen und Unternehmer können das eben bestätigen, wie wichtig eben die Zusammenarbeit dort ist. Wir haben vor kurzem bei uns am Institut eine Studie zur Langzeitarbeitslosigkeit gemacht. Und man kann lange dran darüber diskutieren, wie hoch soll denn möglicherweise das Bürgergeld, die Grundsicherung sein. Aber was die Menschen wirklich umtreibt, die langzeitarbeitslos sind, ist nicht die Höhe des Bürgergeldes, was die umtreibt, ist, wie gelingt es mir, wieder Teil der Gesellschaft zu sein? Die fühlen sich exkludiert. Und Teil des Arbeitsmarktes zu sein, bedeutet eben auch Teil dieser Gesellschaft zu sein. Also daran zu arbeiten, Menschen die Chance zu geben, sich wieder zu befähigen, Teil des Arbeitsmarktes zu sein, ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Wir haben gerade mit der Bischofskonferenz ein Papier geschrieben mit dem Titel Die versöhnende Kraft der Arbeit. Also wir müssen wieder, glaube ich, viel stärker erleben, wie wichtig Arbeit für die Menschen ist, tatsächlich im Gespräch, im Austausch zu sein, zu erkennen, dass andere anders sind. Meine Arbeitskollegen müssen nicht alle meine Best Buddies sein, aber das sind Menschen, die anders sind und ich sehe, die sind trotzdem okay. Und mit denen kann ich sprechen, auch wenn sie eine andere Herkunft, wenn sie andere Interessen haben oder wenn sie gar einen anderen Fußballverein gut finden.
Ich greife da jetzt nochmal drei Stichpunkte auf, wo ich auch gerne nochmal von Ihnen Ihre Einschätzung zu hören würde. Erstens den einen Gedanken, den ja Müller-Amack auch mitformuliert hat, dass die soziale Marktwirtschaft als Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung einen Vorteil hat oder etwas Versöhnendes oder Integrierendes, weil sie nämlich a priori nicht andere Wertvorstellungen ablehnt. Vielleicht können Sie dadurch auch nochmal ein bisschen was mit uns alle hier mitnehmen im Publikum, wo die Stärke Ihres Ansatzes ist, in Deutschland Gesellschaft zu gestalten, im Gegensatz zu anderen Theorien, die vielleicht viel stärker auf bestimmte Gruppen oder Eliten setzen an einer Stelle.
Ich glaube, es sind zwei wesentliche Punkte. Der eine Punkt ist zu verstehen, die soziale Marktwirtschaft ist eben eine Wirtschaft und Gesellschaftsordnung, genau wie Sie es gesagt haben. Aber dass wir verstehen, Wirtschaft ist nicht ein isolierter Teil, sondern ist integraler Bestandteil unseres gesellschaftlichen Tuns. Genauso wie eben gesellschaftliche Zusammenhänge, wie ich am Anfang gesagt habe, zusammengehören. Das hat soziale Marktwirtschaft immer von vornherein stark gemacht. Sie hat nicht gesagt, wir brauchen ein bestimmtes Marktmodell, sondern wir brauchen ein Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell und wir müssen das immer miteinander spielen. Und wenn auch jetzt im Koalitionsvertrag ja ganz prominent die soziale Marktwirtschaft nochmal genannt wurde, dann ist es eben auch wichtig, dass sie lebendig wird. Sie soll nicht nur gefeiert werden, sondern muss lebendig sein. Sie muss sich weiterentwickeln. Sie ist dynamisch. Wir haben so viele Herausforderungen, wir haben so viele multiple Krisen und soziale Marktwirtschaft aufgrund dieses Charakters auch eine Gesellschaftsordnung zu sein, kann dort viel bewirken. Und ich glaube, der zweite Punkt, der wesentlich ist, wir müssen tatsächlich diesen Begriff des Kompromisses wieder viel mehr wertschätzen. Ich glaube, er ist in der öffentlichen Diskussion etwas unter die Räder gekommen. Aber der Kompromiss ist es eben, der es möglich macht, dass Leute mit unterschiedlichen Perspektiven trotzdem zusammenarbeiten. Wir erleben es ja gerade in der Politik ganz massiv. Also wir müssen wegkommen von diesem Gedanken, dass Konsens unser Ziel sein muss, also jeder muss die gleiche Meinung haben, sondern wir müssen aushalten, dass Menschen andere Positionen haben, aber wir müssen gleichzeitig daran arbeiten, dass Menschen mit anderen Positionen trotzdem gemeinsame Ziele verfolgen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Impuls, den wir auch in die öffentliche Debatte viel stärker einbringen müssen. Es geht um Kompromisse, es geht nicht um Konsens und Kompromiss ist die Königsdisziplin und das sollten wir, glaube ich, stark machen.
Ich schaue deswegen gerade auch nochmal auf meine Karte, um wirklich die Zahlen ganz konkret zu sagen, aber es gibt die Themenwoche Gerechtigkeit bei der ARD. Und in der Umfrage wurde da aber festgehalten, dass genau dieser Punkt, dass am Ende, wenn Meinungen in einer pluralistischen Gesellschaft ausgetauscht werden, der Kompromiss steht und dieser zu leben ist, sind nur 44% der Befragten in Deutschland. 48% sind dagegen, dass in einer Demokratie und der Debatte geführt wird, in der plural gelebt wird, der Kompromiss das Ergebnis sein kann. Wie, jetzt wirklich nochmal nachgefragt, wie wollen Sie die Leute dazu holen, dass wir diesen Gedanken, der sehr reizvoll ist, nämlich, dass wir miteinander eben uns aushalten, dass wir eigentlich das System in Deutschland dafür haben, dass wir das Verständnis haben, die Institutionen, aber wie kriegen wir die Menschen wieder dahin? Was für eine Verantwortung oder wer kann die übernehmen?
Ich glaube, wir müssen die alle übernehmen. Natürlich ist Politik auch zuerst gefragt, auch nochmal deutlich zu machen. Ja, wir haben nicht die eine fertige Lösung. Die Leute oder viele erwarten immer, Politik sagt, so geht es und es geht nicht anders. Und es ist immer ein Kampf um bestimmte Positionen. Statt zu sagen, es ist ein Aushandeln von gemeinsamen Positionen. Ich glaube, diese Grundeinsicht, dieses Grundnaturell, dieses Grundverständnis, ich glaube, das muss in der Politik wieder einziehen. Und ich habe die Hoffnung, dass das jetzt vielleicht gelingen könnte, dass wir wirklich sehen, wir müssen gemeinsame Lösungen finden. Es gibt nicht die eine Lösung für die Reform der Rentenversicherung. Aber klar ist, dass wir die gesetzliche Rentenversicherung tatsächlich reformieren müssen. Wir müssen da dran gehen. Und wie wir das dann machen, das werden Kompromisslösungen sein. Und das ist gut, dass es Kompromisslösungen sind, weil wir die Menschen mitnehmen müssen. Das Gleiche nehmen Sie die ökologische Krise. Wir müssen natürlich auch dort, wir müssen Kompromisse finden. Wir brauchen marktorientierte Lösungen, aber wir müssen auch die Menschen mitnehmen, die aus Idealismus bestimmte Dinge für den Klimaschutz tun. Wir müssen versuchen, tatsächlich Kompromisse zu finden. Nochmal, wir müssen das wertschätzen, wir müssen das in das Bewusstsein bringen, wir müssen das leben vor Ort, wir müssen es in den Schulen leben, wir müssen es natürlich eben auch in den Familien und in verschiedenen Formen, wo wir zusammenkommen, immer wieder leben. Und ich glaube, auch solche Strukturen wie Sportvereine, Ähnliches, das sind ja genau solche Orte, wo wir Kompromisse haben. Ich glaube, es geht in vielerlei Hinsicht oft immer auch um ein Wahrnehmungsproblem. Wir brauchen in gewisser Weise einen Wahrnehmungswandel in Deutschland, dass eben der Kompromiss das Ziel ist und nicht die eine gute, richtige Lösung oder die eine starke Idee oder der eine starke Mann oder die starke Frau, sondern wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten, das zu finden. Das klingt weich, ist auch in gewisser Weise weich, aber ich glaube, das ist der einzige Weg, den wir gehen können. Und nochmal erinnert an die Anfänge der sozialen Marktwirtschaft. Man hat dafür Werbung gemacht. Man hat in Kinos Filme gezeigt über die soziale Marktwirtschaft, warum die soziale Marktwirtschaft so stark ist, warum soziale Marktwirtschaft Gesellschaft wieder zusammenbringen kann. Und wir müssen, glaube ich, wieder lernen, dass wir in soziale Marktwirtschaft investieren müssen. Wir leben gut von der sozialen Marktwirtschaft. Wir haben ein tolles Gesellschaftsmodell, aber man kann es nicht nur konsumieren, sondern man muss in die soziale Marktwirtschaft auch investieren. Und da müssen wir ansetzen und dafür müssen wir auch bereit sein, Ressourcen in die Hand zu nehmen.
Ich sehe schon, es brennt und es geht in Ihnen durch mit dem Thema. Aber Sie haben, ich würde Ihnen das auch gerne jetzt nochmal aufs Tablett legen oder hinlegen. Ein Stichwort, was Sie auch gegeben haben im Vorgespräch, dass es Ihnen geht darum, auch wieder über Qualitäten zu reden und nicht über Quantitäten. Und weil wir gesagt haben, wir reden über das praktische Beispiel, vielleicht haben Sie da auch nochmal einen Ansatz oder eine Idee für uns.
Ja, ein Beispiel habe ich ja eben schon genannt, wenn wir über das Bürgergeld reden. Es ist richtig, dass wir über die Höhe reden. Es ist richtig, dass wir auch bei der Pflegeversicherung über die Höhe des Pflegegelds und ähnliche Dinge reden. Aber wir müssen erstmal wieder besser verstehen, glaube ich, dass wir uns klar sein müssen, was will denn unser Ziel sein? Was wollen wir denn erreichen mit einer Grundsicherung? Was wollen wir denn erreichen mit einer Pflegeversicherung? Was wollen wir denn erreichen mit einer Rentenversicherung? Wir müssen erst einmal über Qualität reden. Wir müssen zunächst mal abwägen, bevor wir abwägen. Und das ist, glaube ich, ganz wesentlich, dass wir verstehen müssen, was wollen wir denn erreichen, um dann zu überlegen, wie können wir Ressourcen effizient einsetzen. Das ist der Job des Ökonomen, dann zu überlegen, okay, wenn wir das Ziel erreichen wollen, dann können wir das mit den Änderungen in der Rentenversicherung, mit den Änderungen in der Krankenversicherung möglicherweise gut erreichen. Aber wir müssen uns klar sein, wohin wir wollen. Und das haben wir auch in der Ampelkoalition erlebt. Man streitet dann über Kinderzuschläge, über Kindergeld, dann geht es immer über Höhe, da geht es immer um Fragen des Geldes, ohne zu verstehen, wo wollen wir denn eigentlich hin. Und das wäre meine Hoffnung jetzt auch für die neue Koalitionen. Man kann darüber diskutieren, ob es gut ist, ein Sondervermögen für Infrastruktur zu haben. Aber wichtig ist, dass jetzt am Anfang priorisiert wird, was will ich denn damit erreichen? Nicht, dass jede Interessensgruppe kommt und sagt, naja, ich will ein bisschen und da muss hier ein bisschen was gemacht werden und da ein bisschen, sondern wir müssen überlegen, was sind wirklich die Dinge, die wir priorisieren müssen. Dafür müssen wir dann effizient die Mittel einsetzen, damit wir diese Ziele auch tatsächlich erreichen können. Aber dafür nochmal brauchen wir das Abwägen, das darüber nachdenken, was wollen wir, bevor wir das Ganze dann eben abwiegen.
Also gut, dass der Ökonom im Ethikrat ist. Und der Ökonom im Ethikrat hat auch noch ein Buch jetzt, was demnächst erscheint. Da geht es um das Thema Gerechtigkeit. Ein Thema, was ja auch ganz stark mit diesen Wahrnehmungen zusammenhängt. Und Nils Goldschmidt hatte da das Vergnügen, mit vielen Persönlichkeiten, die heute auch auf dem LEG sind, sei es Carlo Masala, sei es Veronika Grimm, sei es Udo Di Fabio, aber auch Francis Fukuyama zu sprechen und die zu befragen eigentlich, wie wir unsere Gesellschaft zusammenhalten. Auch wenn wir das Buch jetzt natürlich noch nicht irgendwie besprechen dürfen, aber kommen die alle denn zusammen auf einen Nenner, was gerecht ist und was Gesellschaften zusammenhält?
Absolut nicht, sondern sie kommen auf sehr verschiedene Perspektiven. Und ich glaube, das ist eben auch das Spannende, dass wir genau solche Debatten führen müssen und dass wir nicht eben ein Buch hinstellen und sagen, hier, das ist Gerechtigkeit und wer das nicht so sieht, der hat es nicht verstanden. Und diese Tendenz haben wir immer gerne zu sagen, wenn jemand das anders sieht, hat er es nicht verstanden. Nein, es gibt unterschiedliche Perspektiven, aber dennoch kommt man auf einen Aspekt vielleicht dann doch. Gerechtigkeit. Es geht darum, es geht um den Menschen. Es geht darum, Menschen die Möglichkeit zu geben, ein gutes Leben zu führen. Ich hatte das Vergnügen mit ganz vielen Leuten, Sie haben das erwähnt, zu sprechen. Aber ich habe unter anderem auch mit Bischof Heiner Wilmer gesprochen. Das ist der Bischof von Hildesheim. Und ich fand, er hat ein sehr schönes Bild gemacht. Er hat gesagt, Gerechtigkeit muss auch riechen. Wir können nicht das nur abstrakt machen, wir können das nicht nur theoretisch, philosophisch irgendwie ausbuchstabieren, sondern wir müssen nah am Menschen sein und der Mensch riecht halt mal. Und das müssen wir auch aushalten und ich fand das ein gutes Bild. Wenn wir über Gerechtigkeit reden, müssen wir über Menschen reden, müssen wir darüber reden, wie wir es wirklich konkret umsetzen können. Und wir müssen eben verstehen, dass Menschen sehr unterschiedliche Nöte haben. Die Menschen in der Uckermark haben andere Fragestellungen als die Menschen im Saarland und Menschen mit Migrationshintergrund haben andere Menschen, haben andere Fragen als jemand, der in der 20. Generation eben in Osnabrück lebt. Und ich glaube, das müssen wir wirklich verstehen, dass es geht um den Menschen, das ist das Ziel, dafür brauchen wir Gerechtigkeit, aber Menschen sind unterschiedlich, deswegen müssen wir bereit sein, uns auf diese unterschiedlichen Perspektiven auch einzulassen.
Und dass das jetzt alles nicht nur von Ihnen sozusagen im luftleeren Raum steht und ausgedacht, gibt es eben diese Studie aus dem Roman-Herzog-Institut, die jetzt im Oktober dann erscheinen wird. Aber auch hier haben Sie ja gesagt, können Sie schon ein paar empirische Forschungsergebnisse mit uns teilen. Denn Sie schauen weltweit, Sie sagen es gleich genau, in wie viele Länder rein und können da aber auch ganz klar empirisch den Zusammenhang belegen, dass soziale Kohäsion und ökonomische Performance zusammenhängen.
Definitiv. Also wir haben uns 171 Länder angeguckt. Es gibt den sogenannten Fragile State Index und da kann man mit ein wenigen Modifikationen ganz gut diesen Begriff des sozialen Zusammenhalts, der sozialen Kohäsion sich in Ländern anschauen. Also wie sieht es mit Möglichkeiten des Bildungsaufstiegs aus? Wie sieht es aus, tatsächlich die Möglichkeit haben, ein bestimmtes Amt zu erreichen? Wie sieht es aus mit dem Vertrauen und dem Zusammenhalten in einer Gesellschaft? Wir haben uns das angeschaut und wie ich am Anfang erwähnt habe, wir sehen wirklich, dass es eine hohe Korrelation gibt, insbesondere stark ausgebildet in den skandinavischen Staaten, aber Europa auch sehr, sehr stark, auch Deutschland ist auf einem sehr guten Platz, wenn man sich das anschaut. Wir sind immer sehr kritisch mit der Situation in Deutschland, auch zu Recht. Muss sich viel ändern. Aber wenn man sich das weltweit anschaut, haben wir eine hohe, gute wirtschaftliche Performance über viele Jahre hinweg und wir haben auch einen guten sozialen Zusammenhalt. Es gibt zwei Staaten, die machen uns besondere Sorge. Das sind die USA und China. Weil bei den USA kann man erleben, die haben einen dramatischen Abfall, was den sozialen Zusammenhalt angeht. Die waren Anfang der 2000er Jahre in den 20ern auf Platz 20, wenn man die Länder rankt. Sie sind mittlerweile 70 unterdrunter in manchen Jahren sogar. Also wirklich ein massiver Abstieg. Die wirtschaftliche Performance ist aber noch relativ hoch. Aber schauen wir mal hin, was im Moment passiert. Vielleicht passiert gerade das, was wir erleben. Und das ist das, was wir auch vielleicht in den USA gerade sehen in der Wirtschaft, dass genau dieser Abstieg kommt. Wenn das Vertrauen in die Menschen untereinander und das Vertrauen in die Institutionen aufgebraucht ist, dann wird irgendwas dann das auch Konsequenzen für die ökonomische Performance haben. Also von daher könnte man meinen, die USA ist eine Ausnahme, vielleicht ist die USA aber gerade das Beispiel für einen Tipping Point, eine Situation, wo eine Sache kippt. Ähnliches können wir für China beobachten. Dort haben wir eine sehr geringe sozialen Zusammenhalt. Das ist erzwungener Zusammenhalt, der dort ist, aber keine ernsthafte Zusammenhalt, Kohäsion, wie wir sie verstehen würden, aber eine ansteigende wirtschaftliche Performance. Und wir können jetzt zwei Dinge erwarten aus dieser Studie heraus. Entweder zieht der soziale Zusammenhalt nach, es kommt mehr Freiheit, mehr Freiräume, die eingefordert werden aufgrund ökonomischer Entwicklung, oder die ökonomische Entwicklung wird irgendwann auch wieder kippen. Und ich glaube, wir erleben gerade in China, dass beides passieren könnte. Die Binnenkonjunktur schwächelt in China. Einer der Gründe, warum so viele Produkte gerade auch unsere Märkte fluten. Und das ist spannend zu beobachten. Aber was wir eben sehen können, dieser Zusammenhang ist stabil. Das ist nicht, wie am Anfang gesagt, keine Sozialromantik, sondern ein empirischer Fakt. Und wir müssen den wahrnehmen. Und Ökonomen müssen eben auch lernen, dass solche Faktoren wie sozialer Zusammenhalt eben auch Teil ihres Tableaus und ihres Instrumentenkastens sein muss.
Also ich glaube, der gesellschaftliche Nutzen Ihrer Überlegungen ist wirklich deutlich geworden. Wenn Sie jetzt heute hier am Ludwig-Erhard-Gipfel so viel pragmatischen Anwendern ja über den Weg laufen und die ihn fragen, Herr Goldschmidt, wie empfehlen Sie mir denn, Ihre Ansätze in meine Arbeit zu integrieren? Was ist jetzt zum Abschluss noch ganz kurz Ihre Antwort?
Meine Antwort wäre, denkt darüber nach, was tatsächlich Kompromiss in eurem Umfeld bedeutet. Wo könnt ihr kompromissbereit sein? Wo könnt ihr Toleranz üben? Und wo könnt ihr euch auch dessen bewusst werden? Also wo kann man das wirklich als eine Tugend erleben und als eine Tugend stark machen? Und jeder hat seine Möglichkeiten, sei es in Verbänden, sei es im Unternehmen, sei es in der Wissenschaft. Ich glaube, diese Tugend des Kompromisses zu leben und sich dieses Kompromisses als Tugend auch bewusst zu sein, das würde ich mitgeben. Klingt etwas abstrakt, aber wenn man mal genau hinschaut, kann das sehr, sehr praktisch werden.
Dann meinerseits jetzt erstmal vielen Dank für den Moment, Nils Goldschmidt. Wir hätten jetzt noch die Gelegenheit, wenn der eine oder die andere von Ihnen noch eine Frage direkt an Herrn Goldschmidt hätte.
Ja, mein Name ist Andreas Ritzenhoff. Ich bin Industrieunternehmer aus Marburg, Hessen. Ja, ich habe ein Industrieunternehmen mit 650 Mitarbeitern und wir beliefern die internationale Kosmetik- und Pharmaindustrie mit Design-Packaging und Funktions-Packaging. Wir sind hier auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel. Und Sie sprachen über Sozialromantik. Ich meine, wenn wir uns mal angucken, was wirtschaftlich international gerade passiert, dann muss man eigentlich fairerweise feststellen, dass die soziale Marktwirtschaft in diesem Land eigentlich gar nicht mehr funktioniert. Weil die Regeln, die Ludwig Erhard mal aufgestellt hat, im Prinzip in hohem dramatischen Maße verfallen. Die erste Regel heißt Freiheit. Also wenn wir mit China Austausch betreiben und die Chinesen aber nicht frei sind zu kaufen, was sie wollen, weil die chinesische Regierung ihnen vorschreibt, kauft bitte nationale Produkte, dann haben wir ein wesentliches Element von Marktwirtschaft verloren auf dem chinesischen Markt. Nummer zwei, Monopolbildung. Wir sehen, dass wir in diversen Bereichen, ich nehme mal das Internet, Google, Facebook, es gibt nur ganz wenig Plattformen, wo Sie Werbung und Internetauftritte organisieren können. Und das Dritte, und das ist das Dramatischste, und damit hängt auch, glaube ich, in erheblichem Maße die extreme Pleitewelle, die wir über ganz Europa haben, zusammen, dass die Regel, die Ludwig Erhard formuliert hat, nämlich dass Regierungen sich aus dem Wettbewerb zwischen Unternehmen herauszuhalten haben, dass diese Regel permanent eklatant gebrochen wird. Ja, man muss sich mal vorstellen, die chinesischen Autofirmen, BYD baut jetzt für eine Million Quadratmeter eine neue Fabrik in Ungarn. Die bauen erst seit 2004 Autos. Huawei so wollte mal Partner sein, mit Siemens zusammen das chinesische Telefonsystem zu entwickeln. Dann sind die über die letzten 25 Jahre nach einer Studie des Wall Street Journals mit 75 Milliarden Dollar subventioniert worden. Und die Realität ist, dass nicht Siemens das chinesische System aufgebaut hat, sondern dass Huawei unser System aufbaut und damit gute Abhör- und Spionagemöglichkeiten hat. Meine Frage ist, und wir reden hier mit einem Ökonomen, ich habe gesehen, dass Sie auch mal in Freiburg am Walter-Eucken-Institut haben, also ordnungspolitisch, ja. Ich frage mich, was machen Sie als Ökonom? Warum schreien Sie nicht eigentlich laut auf und sagen, unsere soziale Marktwirtschaft gibt's eigentlich gar nicht mehr und wir sollten bitte alles tun, dass wir die mal wieder herstellen, sonst reden wir wirklich von Sozialromantik.
Vielen Dank, Nils Goldschmidt.
Ja, ich bin im weiten Teilen bin ich absolut Ihrer Meinung. Wir müssen eben gerade die soziale Marktwirtschaft wieder stark machen, aber sie hat eben beide Elemente. Sie braucht die ökonomischen Elemente, sie braucht eine klare Ordnungspolitik. Wir haben den ordnungspolitischen Kompass verloren. Aber wir brauchen auch, und das war eben eins unserer Themen, auch diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es ist eben beides. Und wenn wir sehen, Marktwirtschaft funktioniert in gewisser Weise ohne Demokratie, aber Demokratie funktioniert nicht ohne Marktwirtschaft. Genau, was Sie sagen. China kann das nur durchsetzen mit Zwang, was sie dort macht. Und in den USA, was wir gerade erleben, ist auch die Auflösung zwischen Staat und Wirtschaft. Und das kann auf Dauer nur mit Zwang funktionieren. Und genau das erleben wir ja gerade, dass wir dort eben auch autoritäre Tendenzen haben. Also ich bin völlig bei Ihrer Meinung, wir müssen genau das hochhalten. Freiheit, wir brauchen gegen Monopolbildung, gegen die Vermischung von Staat und Markt, sondern wir brauchen klare ordnungspolitische Regeln, aber eben auch eine Gesellschaft, die bereit ist, das gemeinsam zu tragen.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!